Lobbyismus sei etwas Gutes, sagt man, weil Politiker gar nicht alles verstehen können, wozu sie Gesetze machen sollen. Nur was ist, wenn Abgeordnete dann auf einmal 59 Fußnoten verstehen müssen, wie es in einer jüngsten Stellungnahme zum sogenannten Gesundes Herzgesetz passiert ist? Keine Sorge, dafür gibt's ja uns, liebe Parlamentarier. Wir helfen euch heute durchs Studiendickicht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und ja, Mikro ist Dennis Nössler, Chefredakteur der Erzzeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Ja, Herr Scherer, wir haben dieses Jahr erst, sagen wir mal, relativ wenig Episoden gemacht und die Rate oder Quote der Folgen, die sich mit dem Gesunden Herzgesetz beschäftigen, ist relativ hoch. Das scheint ein ziemlicher Aufreger zu sein, oder?
Ich gebe Ihnen recht, das Thema nimmt viel Raum ein bei uns beiden, aber auch in der DGAM. Es sind ja wirklich nur relativ wenige ehrenamtlich Tätige, die sich damit befassen können, auch zeitlich. Aufreger ist eine emotionale Dimension. Ich würde eher mal von Zeitfresser sprechen. Das ist ein absoluter Zeitfresser, dieses Thema, auch für das Ehrenamt. Wir sind eigentlich mal dafür angetreten, uns auf Wege zu begeben, die wirklich eine Verbesserung der Versorgung versprechen, und haben es hier jetzt die ganze Zeit mit einem Gesetzentwurf zu tun, der eben in die völlig falsche Richtung.
Das klingt nach ehrenamtlicher Abwehrarbeit, die Sie da leisten müssen. Jetzt haben wir in der letzten Episode, die ist einen guten Monat her, da hatten wir schon sehr intensiv über das GHG gesprochen. Die wird natürlich verlinkt, Herr Scherer, nämlich wo?
In den Shownotes.
Perfekt. Und da hatten Sie das GHG evidenzfreies Regieren in 6 Akten genannt. Und dann war kurz nach unserem Podcast, das war ein Montag, dann Mitte Juli, gab es die Anhörung dazu im Bundesgesundheitsministerium. Das sind natürlich jetzt erstmal geschlossene Gruppen, geschlossene Gespräche. Aber Sie waren ja wahrscheinlich auch schon bei der ein oder anderen Anhörung mehr dabei. Wie läuft sowas aus Ihrer Beobachtung ab? Nehmen Sie uns mal mit in die Welt der Politikberatung, wie Sie sie erleben.
Also so eine Anhörung, die ist gut strukturiert, die läuft sehr straff ab. Ich war diesmal persönlich nicht dabei, sondern unsere Vizepräsidentin. Aber ich kenne diese Anhörungen. Und da gab es ja auch viel Gegenwind für den Gesetzentwurf. Und dieser Gegenwind hat eben dann dazu geführt, dass jetzt die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie auch nochmal einen Aufschlag gemacht hat mit 59 Referenzen. Und den Gegenwind, ohne jetzt zu viel zu erzählen, gab es nicht von uns alleine, sondern von vielen anderen Beteiligten auch. Denn wenn ich dann nochmal kurz was zu sagen darf, Herr Nössler, das größte Problem des Gesetzentwurfs ist ja, dass die Symptome unseres kränkelnden Gesundheitssystems durch das geplante Gesetz eher verstärkt würden. Also unser System leidet ja jetzt schon unter Ineffizienz und unter einer fehlenden bedarfsgerechten Steuerung. Wenn man jetzt die Gesundheitsuntersuchung ausweitet, dann wird das Problem eher verstärkt. Zum einen gibt es keine Nutzenbelege für die Ausweitung von Gesundheitsuntersuchungen und zum anderen würden eher die Arztgänge erreicht werden. Mit niedrigem sozioökonomischen Status und mit hohem Gesundheitsrisiko, die eben sehr profitieren würden, aber die bleiben meistens außen vor. Das heißt, was auf uns zukäme, wäre mal wieder eine bürokratische Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die ambulante Medizin, der, wie Sie wissen, jetzt schon die Zeit für das Wesentliche fehlt. Und andere Dinge, die effizient wären, wo man ansetzen müsste, Verhältnisprävention, Tabak, Alkohol, mehr Schulsport, Schwimmbäder, Förderung der Gesundheitskompetenz, vom Kindergarten bis ins Seniorenalter, alle diese Dinge, die bleiben eben mal wieder außen vor, weil es dann auch komplexer ist, das anzupacken.
Das war jetzt nochmal so die Generalkritik an dem Gesetz. Wir wollen uns ja heute tatsächlich mal mit einer Stellungnahme zu einer Stellungnahme beschäftigen. Und wir müssen vielleicht nochmal ein bisschen was vorwegschicken. Ich hatte unser Gespräch anmoderiert mit dem Begriff Lobbyismus. Und jetzt ist es tatsächlich auch anerkannt, dass Politik ohne Lobbyismus nie wirklich funktioniert. Ich hatte es gesagt, im Parlament sitzen keine Professoren für Allgemeinmedizin. Ne? Woher sollen die die Dinge wissen, die Martin Scherer weiß? Dafür braucht es dann eben diese Beratung. Aber es gibt eben verschiedentliche Interessen. Vielleicht können wir nochmal so Ihre Einschätzung abholen. Wo denn beim gesunden Herzgesetz so die Interessenlinien aus Ihrer Sicht entlanglaufen? Welche Bedürfnisse da aufeinandertreffen? Also Bedürfnisse im weitesten Sinne.
Das fängt zum Beispiel damit an, dass sowohl im gesunde Herzgesetz als auch in der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und auch sonst immer wieder auf die ESC-Leitlinien Bezug genommen wird. Das sind die Leitlinien der European Society of Cardiology. Selbst die Bundesärztekammer und viele andere sagen in ihrer Stellungnahme, dass man diese Leitlinien nicht nutzen kann als Evidenzbasis, weder für das gesunde Herzgesetz noch für etwas anderes. Denn diese Leitlinie oder die ESC-Leitlinien basieren nicht auf einer systematischen Literaturrecherche. Und hinzu kommt, und das ist eben der Punkt mit den Interessen, dass bei allen bislang bewerteten ESC-Leitlinien erhebliche Interessenskonflikte der Autorinnen und Autoren vorliegen. Aber zurück zu Ihrer Frage, verbunden mit dem Versprechen, die künftigen Fragen schneller zu beantworten. Wo verlaufen die Interessenslinien? Ich würde sagen kreuz und quer. Und vor allem auch quer durch Leitlinien, die als Evidenzbasis für alles Mögliche hergenommen werden, wie zum Beispiel die ESC-Leitlinien.
Okay. Und da wollen wir jetzt gleich tiefer einsteigen. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema, wie funktioniert eigentlich Politikberatung? Was interessant ist, das muss man vielleicht vorwegschicken, also alle Welt versucht natürlich ihre Sichtweisen, also da gehört auch die DGAM natürlich mit dazu, an die Personen, die Gesetze machen, heranzutragen, Verständnis für die jeweiligen Sichtweisen zu gewinnen, damit dann in dem Sinne idealerweise gehandelt wird. Und so, man kann dann Lobbygruppen dafür gründen. Und was tatsächlich hier interessant ist an dem Beispiel, man findet einen Verein, das wird auch alles verlinkt, der heißt Impuls Think Tank Herzkreislauf e.V. Den gibt es jetzt schon ein paar Jahre, nach eigenen Angaben. Und die machen sogenannte parlamentarische Frühstücke. Das ist ein sehr geübtes, übliches Mittel hinsichtlich Politikberatung. Das ist nichts Anrüchiges, nichts Verbotenes. Und die hatten just, das kann man auf deren Webseite nachlesen, am 17. Juni parlamentarisches Frühstück. Und da kann man im Ergebnisbericht von diesem Treffen sehen, dass die schreiben da, wir haben den Finger am Puls der Zeit vom Ambition Paper zur BMG-Initiative. Und da geht es um das GHG. Und die haben offensichtlich schon 2017 sich Gedanken gemacht, wie aus ihrer Sicht das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung politisch adressiert werden muss und haben das immer weiter getrieben und klopfen sich, so kann man das eigentlich lesen, diesen Bericht dafür auf die Schulter, dass sie es durch auch ihre Politikberatungsarbeit geschafft haben, dass da jetzt eben dieses GHG kommt. Jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Scherer, wann hatten die DGAM ihr letztes parlamentarisches Frühstück gemacht?
Also wir überlassen solche Kontakte mit den Parlamentariern in der Regel dem Deutschen Hausärztinnen- und Hausärztenverband. Wir befassen uns mit wissenschaftlichen Bearbeitungen, aber hier haben wir ja wirklich eine Sondersituation. Hier geht es jetzt um Meinungsbildungsprozesse. Vielleicht nochmal zurück zum Lobbyismus. Ich glaube, es gibt kaum einen einzigen Gesetzentwurf, der nicht auf die Einwirkung von Lobbyistinnen und Lobbyisten zurückgeht. Das, Sie haben es selber gesagt, es ist erstmal nichts Ehrenrühriges, aber das fällt schon hier natürlich ein gewisser Gleichklang auch auf zwischen den Verlautbarungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und dem, was aus dem BMG kommt. Also da scheint ein sehr enger Draht zu sein. Auch das ist natürlich nichts Ehrenrühriges. Aber wenn wir mit der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zu tun hatten, dann war da auch noch, wie soll ich sagen, eine andere Organisation oft dazwischen geschaltet, eine Art Politberatungsorganisation oder Unternehmensberatung. Mit anderen Worten, hier wird sehr, sehr professionell gearbeitet. Hier wird sehr stark auf das Gesetzgebungsverfahren Einfluss genommen. Wie gesagt, alles legitim, aber die Kräfteverhältnisse sind ungleich verteilt, weil sich die DGAM eben keine Agentur leisten kann, die im Bundestag präsent ist und die Abgeordneten davon überzeugen kann, dass diese 59 Referenzen, die jetzt hier von der DGK vorgelegt wurden, relativ selektiv sind und willkürlich eine vorgefertigte Meinung untermauern.
Herr Scherer, man könnte doch bei der Mitgliederversammlung in Würzburg, ist ja bald wieder soweit, Ende September, einfach mal beschließen, die Mitgliedsbeiträge zu verdreifachen und dann könnte sich die DGAM ihre Politikberater leisten.
Ja, das wäre sozusagen ein neues Betätigungsfeld. Wir kaufen uns Menschen ein und professionalisieren unseren Lobbyismus. Aber das weiß ich nicht, ob das der Weg ist. Also im Augenblick haben wir ja die Situation, dass es aus vielfacher Richtung gut begründeten Gegenwind gegen das gesunde Herzgesetz gibt. Und dass deshalb die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie nochmal einen Aufschlag gemacht hat. Und der ist meines Erachtens für das wissenschaftlich ungeübte Auge absolut geeignet, großen Eindruck zu erzielen. Mhm. Also ich sag mal, normaler Abgeordneter oder eine normale Abgeordnete, die sieht dann den 59 Referenzen von einer wichtigen medizinischen Fachgesellschaft und sagt, jawohl, das ist ja schon mal eine belastbare wissenschaftliche Untermauerung.
Haben Sie diese 59 Literaturstellen auch beeindruckt, als Sie das gesehen haben?
Naja, da muss man jetzt ehrlich sein. Natürlich schaue ich mir das dann auch nicht unvoreingenommen an. So viel Offenheit muss sein, Herr Nössler. Natürlich bin ich kein Fan von den meisten dieser Paragraphen. Warum, habe ich eben gesagt. Das heißt, ich schaue dann schon eher mit kritischem Auge drauf, suche dann die Nadel im Heuhaufen. Aber hier handelt es sich nicht um eine Nadel, sondern wenn man da in den Heuhaufen greift, dann wird man sofort gestochen. Also da gibt es wirklich Probleme. Da wurde selektiv zitiert, da wurden Literaturstellen umgedeutet. Und das ist meines Erachtens so nicht haltbar. Und das kann man jetzt auch nicht so auf die Abgeordneten loslassen. Also das muss man meines Erachtens schon richtig stellen.
Das heißt, diese Episode ist jetzt quasi die Schutzepisode vor Nadelstichverletzungen.
Ja, und vor Gesetzentwürfen, die meines Erachtens mehr Schaden anrichten als Gutes tun und die Probleme verstärken, die wir eh schon haben.
Ja, dann machen wir doch direkt mal jetzt den Deep Dive. Die Stellungnahme, die Sie angesprochen haben, die ist von der DGK initial und das sind dann noch einige andere kardiologischen Fachgesellschaften mit dabei, auch die DGIM. Die sind dann quasi zusammen die Nationale Herzallianz. Was da vielleicht noch interessant bei der ganzen Geschichte ist, dass diese Stellungnahme, die werden ja üblicherweise vor den Verbändeanhörungen verschickt und die bringt man dann mit, dann ist man auch gewappnet. Die ist datiert jetzt auf den 24. Juli. Über die wir jetzt gleich reden wollen, mit eben diesen 59 Endnoten. Und das war eben nach der Anhörung. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, Herr Scherer, nach doch intensiver Lektüre der Stellungnahme und der Literatur, die da referenziert ist, dass wir uns die Literatur und die Aussagen, die da mit zusammenhängen, wirklich mal im Detail anschauen wollen. Und wir gehen es einfach schrittweise durch und dann schauen wir mal, auf wie viele Fußnoten wir beide heute kommen für diese Podcast-Episode.
Auch hier wieder, Herr Nössler, natürlich können wir jetzt nicht alle 59 durchgehen. Auch nicht? Wir werden wieder selektiv sein, aber ich glaube, wir werden exemplarisch zeigen können, das bilde ich mir zumindest ein, dass da wirklich Probleme vorliegen.
Da geht es also eher auch um grundsätzlich methodische Dinge beim Zitieren von Literatur. Gehen wir doch direkt mal rein. Gleich die allererste Literatur, die verlinkt ist. Fußnote 1, das ist Young et al., eine Arbeit aus dem JAMA. Und da heißt es zu dieser Referenz in der Stellungnahme, die wichtigsten schädlichen Faktoren sind das Zigarettenrauchen, der Bluthochdruck und erhöhtes Cholesterin. Jetzt mal zunächst, Herr Scherer, diese Aussage würden Sie nicht widersprechen, vermute ich mal.
Herr Nössler, die Aussage ist natürlich völlig richtig, aber die Referenz passt nicht so richtig dazu. Die bezieht sich selektiv auf Lipide und lässt die übrigen Aspekte der kardiovaskulären Prävention natürlich, was heißt natürlich, die lässt sie außer Acht, die werden hier nicht adressiert. Onisoaki Malipons, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ein kritischer Mensch könnte jetzt sagen, hier zeigt sich das lipozentrische Weltbild der Verfassenden der Stellungnahme.
Okay, also es gibt im Prinzip eine Aussage, bei der alle kopfnickend davor sitzen und dann wird trotzdem quasi en passant eine Literatur eingeführt, die auf eine sehr spezifische Sache abhebt. Gehen wir direkt zur zweiten Fundstelle. Wie gesagt, wir haben alles verlinkt, worüber wir jetzt sprechen. Wir gehen jetzt in die zweite Fundstelle aus der DGK-Stellungnahme. In der Stellungnahme heißt es dazu, Zitat, es stehen gute Behandlungsmöglichkeiten mit bewiesener Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit zur Verfügung. Damit ist ein Großteil, größer 50%, der Herz-Kreislauf-Erkrankung durch eine rechtzeitige Prävention verhinderbar. Zitat Ende. Und hier wird dann referenziert auf ein Konsensus-Paper der European Atherosclerosis Society, EAS ist das. Wie hilft jetzt dieses Konsensus-Statement, Herr Scherer, bei der Aussage, dass es gute Behandlungsmöglichkeiten gibt?
Das ist nicht wirklich brauchbar im Vergleich zu dem, was wir haben. Was haben wir? Wir haben eine nationale Versorgungsleitlinie, in der eine umfangreiche systematische Auseinandersetzung erfolgt ist mit der zugrunde liegenden Literatur. Wir haben eine Bewertung der ESC-Guideline zur Lipidsenkung durch die AKDE und das von Ihnen jetzt hier angeführte Konsensuspapier bzw. Referenz 2 in der DGK-Stellungnahme ist ein publiziertes Konsensus-Statement und eben kein systematischer Review. Das heißt, hier wird eine methodisch weniger wertvolle Quelle angeführt, um eine, Klammer auf, vorgefertigte, Klammer zu, Meinung zu unterlegen, so wie man wahrscheinlich fast jede Meinung mit irgendeinem Zitat unterlegen kann. Aber wissenschaftlich seriös wäre es eben meines Erachtens, dass man die hochwertigen Zitate anführt. Und ich glaube, was Hochwertigkeit angeht, da sind sowohl die nationalen Versorgungsleitlinien als auch die Stellungnahme der AKDE über jeden Zweifel erhaben. Meine ich, Herr Nössler.
Naja, wahrscheinlich wird die gesamte Fangemeinde des Evidence Update Podcasts natürlich wissen, dass Meta-Analysen und Systematic Reviews die Nummer eins sind, ne? Das Nicken von Martin Scherer hört man immer nicht, weil die
Ich hab zustimmend eingeatmet, das hätte man jetzt hören können. Aber die Frage ist jetzt, wollen wir da jetzt nochmal reingehen? Wollen Sie das nochmal hören, was diese AKDE-Stellungnahme eben dann auch beinhaltet?
Ja, natürlich.
Gut, also die sind jetzt auch schon ein paar Jahre alt, diese Aussagen der AKDE, beziehungsweise die Bewertung der ESC-Leitlinie. 2019, 2020. Und darüber haben wir, glaube ich, seinerzeit auch gesprochen. Es handelt sich eben bei den ESC-Leitlinien um eine erhebliche Erweiterung des Kreises der Menschen mit medikamentös behandlungsbedürftiger Hyperlipidämie. Da wird die Grenze zwischen Primär- und Sekundärprävention aufgehoben. Die LDL-Zielwerte wurden stark herabgesetzt. Ezetimib und PCSK9-Hämmer erhielten eine Klasse 1-Empfehlung, ohne dass neue oder stichhaltige Belege für eine günstige Nutzen-Risiko-Relation oder Kosteneffektivität vorgelegt werden konnten. Und ja, die Zielvorgabe as low as possible, the lower the better, die schien dann aber auch nicht nur für das LDL-Cholesterin zu gelten, sondern wahrscheinlich leider auch für das Evidenzniveau der Leitlinie.
Also, the lower the better für Evidenzniveaus. Allein das ist schon wieder eigentlich eine eigene Episode wert, Herr Scherer. Machen wir mal weiter. Also an der Stelle klar nochmal gesagt, es gibt klare Kriterien für Evidenzqualität, Evidenzstärke und da gehört jetzt in erster Linie mal ein Konsensuspapier nicht dazu. Die nächste Fundstelle, die wir gefunden haben, die bezieht sich auf folgende Aussage in der Stellungnahme, die geht so. In Deutschland besteht neben anderen unzureichend kontrollierten Risikofaktoren wie dem Bluthochdruck eine Unterversorgung im Hinblick auf den Risikofaktor Cholesterin. Bei über 80% der Personen mit hohem und sehr hohem Risiko werden die LDL-Cholesterinziele nicht erreicht, womit die Versorgung in Deutschland schlechter als im europäischen Durchschnitt ist. Zitat Ende. Also die LDL-Cholesterin-Zielwerte, über die reden wir ja gleich nochmal wahrscheinlich, werden bei den allermeisten nicht erreicht. Dann wird eine Quelle angegeben aus der Deutschen Medizinischen Wochenschrift von Stürzebecher et al. Das ist irgendeine Registerauswertung, Herr Scherer, nicht wahr?
Ja, und es handelt sich hierbei um die Referenznummer 4 von 59 aus der DGK-Stellungnahme. Man merkt, und Sie wissen es auch, Herr Nössler, wir werden hier nicht durchkommen mit den 59 Referenzen.
Außer wir sprechen 4 Stunden.
Genau, also wir müssen das dann auch wahrscheinlich jetzt ein bisschen straffen. Aber ja, korrekt, also es handelt sich um eine Registerstudie als Auftragsforschungsarbeit von Daiichi Sankyo Europe GmbH München. Es wurde lediglich die Umsetzung der kontrovers diskutierten Empfehlungen der ESC-Leitlinie zur Lipidsenkung gemessen. Ja, also mit anderen Worten, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Wenn die Veränderung der Grenzwerte schon nicht richtig ist, dann kann man auch darüber streiten, wie viel Sinn eine Umsetzung macht. Aber das war eben jetzt das Ziel dieser Arbeit. Es gibt keinen Populationsbezug bei dieser Arbeit und deshalb kann man auch nicht wirklich eine Aussage zur Versorgung in Deutschland machen. Man kann genauso wenig einen kausalen Zusammenhang herstellen zu einer erhöhten kardialen Morbidität in Deutschland. Und außerdem, wenn man sich das jetzt mal wirklich anguckt, wie die lipidsenkende Therapie war, dann war sie nicht wirklich geringer als im europäischen Vergleich. Also zu Studienbeginn erhielten ca. 60% der Patienten in Deutschland und knapp 53% der Patienten in Europa Lipidsenker.
Und natürlich verfehlen sie dann trotzdem ihre Zielwerte. Vielleicht erinnern wir uns nochmal an die ESC-Zielwerte, Herr Scherer. Die haben das ja auch irgendwie so in 4 Gruppen. Und bei sehr hohem Risiko sagen die ja, das Ziel soll sein unter 55 Milligramm. Je Deziliter Größe nach Mecklenburg-Vorpommern sind 1,4 Millimol. Ich habe mich sofort erinnert bei dieser Stelle an 2 Episoden, die wir gemacht haben im Podcast. Das eine war die Überschrift LDL, was ist das neue Normal? Das war diese große dänische Kohortenstudie mit der U-Kurve bei dem LDL und bei Mortalitäten. Das andere war zu der damals neuen USPSTF-Empfehlung. Da hatten wir die Überschrift, die sind eine Zumutung, die Empfehlungen. Erinnern Sie sich noch an beide Episoden?
Da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Das haben wir, glaube ich, mit Jean Chenot zusammen gemacht. In dieser dänischen Studie, ganz richtig, publiziert von Johannes Langstedt-Mortensen, da ging es auch um Lipide und es ging um die Assoziation zwischen LDL und der Mortalität in einer prospektiven dänischen Stichprobe. Und das Interessante war, bin ich gespannt, ob Sie sich erinnern, Herr Nössler, dass es hier um das Spektrum der Lipidwertverteilung ging. Mit anderen Worten, was meine ich damit? Lipidwerte sind auf eine bestimmte Art und Weise verteilt, nicht immer eine Normalverteilung, das hängt davon ab, in welcher Stichprobe wir uns bewegen, aber es gibt besonders niedrige und besonders hohe Werte. Und die Arbeit von Johannessen und anderen hat eben gezeigt, dass the lower the better nicht haltbar ist, sondern dass es die Pole sind der Lipidwerte, die das Problem sind, die besonders niedrigen und die besonders hohen. Ja. Also es war die goldene Mitte, die beste Prognose hatte. Und diese Studie war deshalb so interessant, weil sie nochmal von den klinischen Implikationen her gezeigt hat, dass die Personen, die in einem mittleren Bereich lagen, insgesamt am besten weggekommen sind und dass jeder Anstieg von LDL schon auch mit einem erhöhten Risiko für Myokardinfarkt und Tod durch Myokardinfarkt verbunden war. Was man aber aus diesen Ergebnissen schlussfolgern kann, ist, dass es wichtig ist, sich das absolute Risiko einer arteriosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung anzugucken und dass man es deshalb systematisch für jede einzelne Person partizipativ gestalten muss. Also wie wir es immer sagen, in unseren ganzen Stellungnahmen gesagt haben, diese Gießkannenprinzipien, die funktionieren eben nicht, sondern man muss sehr ernsthaft, sehr genau hingucken für jeden Einzelnen und dann für jeden Einzelnen auch die beste Entscheidung treffen. Aber dieser Lipozentrismus, das ist das, was hier durch diese Studie auch gezeigt wurde, der funktioniert einfach nicht.
Es gab ja auch mal einen Glukozentrismus, da sind wir dann in einer anderen Indikationswelt. Also diese beiden Dinge, über die wir damals in der Episode mit Jean Genot gesprochen haben, die verlinken wir natürlich auch nochmal, auch die Episoden, in denen wir das besprochen haben. Wir wollen weitergehen. Jetzt haben wir einen riesen Vorteil, Herr Scherer, jetzt nehmen wir uns gleich mal 7 Fußnoten en bloc vor. Das heißt, wir kommen vielleicht doch ein bisschen schneller zur 59. Tatsächlich gibt es dann in der Stellungnahme einige Arbeiten, die da referenziert werden. Das sind, wie gesagt, 7 Fußnoten, die wir finden. Da geht es um PCSK9-Hemmer, Evolocumab und Alirocumab. Da werden dann Fourier und Odyssey referenziert und natürlich auch die Improved-Studie zu Ezetimib, also Kombi. Was wollen die Kardiologen uns dort sagen?
Ja, richtig. Das sind Studien zum Einsatz der PCSK9-Hemmer, also zu Evolocumab und Alirocumab, sowie auch zur Kombinationstherapie mit Ezetimib bei bereits vorliegender KHK nach akutem kardiovaskulären Ereignis. Und was jetzt in der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie suggeriert wird, ist, dass die vorgeschlagenen Zielwerte dann eben auch mit den recht teuren PCSK9-Hämmern beziehungsweise Kombinationsbehandlungen erreicht werden können. Für die Frage der Prävention der koronaren Herzerkrankungen kann man die aufgeführten Studien nicht hernehmen. Und die angegebenen Jahrestherapiekosten von unter 50 Euro, die erscheinen mir nicht haltbar, wenngleich ich kein Gesundheitsökonom bin und auch jetzt nicht immer den Taschenrechner gleich zücke und zücken kann. Aber wenn gleichzeitig Zielwerte empfohlen werden, bei denen sich viele Personen oder die bei vielen Personen nur mit Kombinationsbehandlungen erreichbar sind, dann ist das sicherlich teurer.
Also diese 50 Euro, die da angegeben werden, das ist dann wahrscheinlich irgendwie niedrig dosiertes Statin, ne? So, aber nicht mehr. Und da fehlt ja noch die ärztliche Arbeitszeit, die müsste man ja eigentlich auch noch mit reinrechnen.
Die kommt dazu, plus natürlich dann das vorgeschaltete Verfahren der Gesundheitsuntersuchung mit dem ganzen Aufwand, der da betrieben werden muss.
Okay. Und einer wahrscheinlich extra budgetären Leistungsziffer. Also ich sehe schon, Herr Scherer, wir haben doch eigentlich genügend Stoff, wir können das Ganze auch mal ökonomisch durchkauen. Also Sie sagten schon an anderer Stelle, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Und wenn schon das ganze Zielwertthema eigentlich sehr kontroversiell diskutiert werden müsste, dann hilft es auch nicht, auf Arzneimittel hinzuweisen, die man dann benutzen kann, um eben diese umstrittenen Zielwerte erreichen zu wollen. Gehen wir direkt weiter. Sie haben das Thema Gesundenuntersuchung angesprochen. In dem GHG sind ja 2 Ebenen quasi vorgesehen, zumindest Stand jetzt. Das eine ist eben diese Früherkennung bei Kids auf erhöhte LDL, die dann letztlich eine Abklärung einer familiären Hypercholesterinämie ermöglichen sollen. Und das zweite ist die Erwachsenenuntersuchung mit diesen Herzcheck-ups. Kommen wir mal zu diesem infantilen, ich nenne es ja auch juvenilen Hypercholesterinämie-Screening. Da schreibt die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie in ihrer Stellungnahme Folgendes. Das Kindesalter stellt die latente Phase der Erkrankung dar und gilt als der optimale Screening-Zeitpunkt. Präpubertär spiegeln die LDL-Cholesterinwerte vorwiegend die genetische Veranlagung wider und Ernährungsgewohnheiten oder hormonelle Einflüsse spielen eine untergeordnete Rolle. Während sich bei Erwachsenen die LDL-Cholesterinwerte von FH-Patienten und Gesunden deutlich überschneiden, sind bei Kindern diese beiden Kollektive durch die oft niedrigeren LDL-Cholesterinwerte gesunder, besser differenzierbar. Zitat Ende. Und da hängen dann 2 Fußnoten dran. Das sind einmal Star et al. Und Walt et al. Jetzt interessiert mich, was das für Arbeiten sind, Herr Scherer.
Das sind Arbeiten, die nicht wirklich passen, weil es bei
schon mehrfach.
Ja, weil Star et al. Da ging es um die Identifizierung betroffener Verwandter ersten Grades und bei Walt et al. Um die Integration von Eltern-Kind-Screenings und Kastatentests in einem gemeinsamen Prozess. Diese Referenzen sind natürlich nicht geeignet, um die Forderungen eines systematischen Screenings zu untermauern. Was mit was Kaskadentests bzw. Kaskadenscreenings anbelangt, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehabt hier im Podcast, Herr Nössler, das heißt bei einer Indexperson anfangen in der Familie und dann gezielt weitergehen, das ist alles in Ordnung. Die DGAM hat ja schon häufiger auch verlautbart, dass wir mit einem Kaskadenscreening beziehungsweise mit Verfahren, die auf Indexpersonen basieren, durchaus einverstanden sind. Und für alle anderen Verfahren gibt es eben keinerlei Nutzenbelege, wenngleich es gute systematische Übersichten dazu gibt. Aber da kommen wir, glaube ich, später noch zu.
Unbedingt. Also wir bleiben jetzt ein bisschen in diesem Screening-Thema drin. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, also diese beiden Fußnoten jetzt bei diesem konkreten Thema, nämlich wann ist das richtige Alter für ein LDL-Screening, diese Arbeiten haben gar nichts mit der Aussage da oben zu tun gehabt. Ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz, das sind ja alles wissenschaftlich ausgebildete und sehr fähige Menschen, die da arbeiten. Warum zitiert man dann so? Ist das aus der Kategorie, wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie?
Ich möchte mir da jetzt ungern eine Wertung erlauben.
Kriegen Sie Ärger mit Ihren kardiologischen Freunden?
Und ich habe durchaus kardiologische Freundinnen und Freunde und das bleiben sie auch. Aber Herr Nössler, es geht ja jetzt nicht hier darum, wer ist der tollste, seriöseste Wissenschaftler. Nochmal, warum machen wir das Ganze? Weil es hier eine Stellungnahme mit 59 Referenzen gibt, die auch eine gewisse politische Wirkung entfalten kann und soll und eigentlich auch die Abgeordneten davon überzeugen soll, dass das gesunde Herzgesetz in den richtigen Weg weist. Und das ist meines Erachtens oder unseres Erachtens überhaupt nicht der Fall. Und nur aus diesem Grund schauen wir uns jetzt die einzelnen Referenzen an, mit denen vorgefertigte Meinungen hinterlegt werden oder unterlegt werden, nicht um hier irgendjemanden an den Pranger zu stellen, aber hier wurde nicht korrekt zitiert, das kann man sagen.
Das ist dann jetzt quasi, Martin Scherer sagt ganz so, liebe Kardiologinnen, wir machen hier kein Kardiologen-Bashing, sondern es wird auf die Schulter getippt und gesagt, man könnte es ja auch vielleicht anders machen. Bleiben wir im Screening, gehen wir weiter. Nächste Aussage aus der Stellungnahme, ich zitiere sie, die ist jetzt ein bisschen länger, tut mir leid. Hinsichtlich der Kosteneffizienz eines systematischen Lipid-Screenings im Kindesalter muss konstatiert werden, dass keine klinische Studie einen entsprechenden Effekt des Screenings bei Kindern und Jugendlichen wird abbilden können. Dann geht es weiter. Trotzdem zeigen schon jetzt Langzeitdaten von Kindern mit genetisch bedingter familiärer Hypercholesterinämie, die mit Statin behandelt wurden, im Vergleich zu unbehandelten Kindern eine erhebliche Risikoreduktion für das Auftreten einer kardiovaskulären Erkrankung. Von 156 unbehandelten Menschen starben 11 vor dem 40. Lebensjahr an Herzinfarkten. In der behandelten Gruppe niemand. Zitat Ende. Und da zitieren Sie aus der Arbeit von Ilse Lüring und Kollegen. Ist 2019 im New England Journal publiziert worden, ein 20-Jahres-Follow-up, kennen wahrscheinlich viele. Herr Scherer, was ist das für eine Arbeit und wie passt die zu dieser Aussage?
Ja, Herr Nössler, das ist auch so eine Sache, dass man dann sagt, naja, RCT geht irgendwie nicht, dauert zu lange, ist so aufwendig, deshalb nehmen wir mal irgendeine andere Evidenz her, so einfach ist es nicht. Also es sind drei Punkte, die man dazu sagen kann. Das eine ist, es handelt sich hierbei um eine Kohortenstudie, sehr hochrangig publiziert, keine Frage, aber es ist und bleibt eine Kohortenstudie, die in der Evidenzhierarchie nun mal unter einem RCT steht, was immer es für Gründe gibt, ein RCT nicht zu machen oder nicht machen zu können. Es ist in dem Fall dann eine drunter stehende Evidenz, meinetwegen die bestverfügbare. Aber jetzt der zweite Punkt ist, bei Kontrollgruppendesigns kommt es immer auch drauf an, um welche Kontrollgruppe es sich hier handelt. Und da waren in der einen Gruppe eben Kinder mit familiärer Hypercholesterinämie, in der anderen in der Kontrollgruppe deren Eltern. Da haben wir also eine Generation dazwischen. Das sind Herr Nössler 20 Jahre ungefähr. Und in den 20 Jahren kann sehr viel passieren. Da passiert medizinischer Fortschritt, es passiert eine Verbesserung von Versorgungsprozessen. Das sind lauter konfundierende Faktoren, die dann in der Statistik nicht zu berücksichtigen ist. Last not least, dass immer ein Assessor dabei war, der nicht verblindet war. Und dass es dann natürlich noch viele andere potenzielle Einflussfaktoren gab, für die die Informationen fehlen, beziehungsweise für die nicht kontrolliert werden konnte. Zum Beispiel, was genau in der Follow-up-Periode dann passierte. Also mit anderen Worten, und das sagen auch Autoren in einer wissenschaftlichen Korrespondenz zu dieser Arbeit, die man übrigens mit hätte zitieren können, dass diese Arbeit nicht geeignet ist, um die The Lower the Better Hypothesis zu untermauern.
Das ist dann aber jetzt mal, Sie haben gesagt, ja, es gibt also diese große Arbeit, die natürlich sehr bekannt ist von 2019, und dazu gibt es einen Leserbrief, der ganz viele Kritikpunkte, die Sie jetzt genannt haben, aufgreift, und der ist, wenn man auf die Arbeit geht bei New England Journal of Medicine, ist der direkt daneben verlinkt, also man kann ihn eigentlich gar nicht übersehen, ja, dass es da quasi eine Antwort drauf gibt, dann ist das nicht zu erwähnen, sondern nur das Herausgreifen einer Sichtweise und eben nicht die Kritik dabei würdigen. Das ist aber jetzt mal Hand aufs Herz, das ist wissenschaftlich hochfragwürdig, Herr Scherer. Da fällt mir nichts anderes zu ein.
Es ist wissenschaftlich nicht seriös, dieses durchaus hochwertige Wissenschaftsstück als der Weisheit letzter Schluss zu betrachten. Und zu sagen, damit sind die wichtigsten Fragen beantwortet und jetzt können wir darauf politische Entscheidungen aufbauen. Das ist das, was meines Erachtens wissenschaftlich nicht seriös ist. Mhm. Das mag eine gute Arbeit sein, die in verschiedene Richtungen weist, vor allem in die Richtung Room for Further Research, also auch das Terrain aufmacht, welche Folgestudien da jetzt sinnvoll wären. Aber es ist eben noch nicht der Weisheit letzter Schluss und wir wissen eben überhaupt noch nicht genügend, um diese doch sehr umfangreichen Maßnahmen, die darauf aufbauen sollen, zu rechtfertigen.
Selektives Zitieren, das ist in der Tat ein großes Problem. Selektives Zitieren könnte man ja auch unterstellen, wir haben jetzt über diverse Arbeiten gesprochen, die angeführt werden, Herr Scherer, die eben diese Aussagen unterstützen sollen, wann ein LDL-Screening im Kindesalter sinnvoll wäre, etc. Also da wird wahnsinnig viel Literatur aufgeführt, aber es wird eben andere Literatur gar nicht aufgeführt, nämlich, Sie hatten es schon angedeutet an anderer Stelle, eine relativ aktuelle Evidenzrecherche und Bewertung der USPSTF, die gerade mal irgendwie ein knappes Jahr alt ist. Und da geht es um das Screening im Kindesalter. Die kommt da gar nicht drin vor, Herr Scherer, oder?
Die wird nicht zitiert, was meines Erachtens auch nicht korrekt ist. Das ja ist die systematische Literaturrecherche der US Preventive Services Task Force. Die hat die Evidenz zur Früherkennung auf Fettstoffwechselstörungen bei Kindern untersucht, hat keinen Nutzen festgestellt, hat darauf hingewiesen, dass bei 7-9% der Kinder, die zu hohe Cholesterinwerte aufweisen, nur wenige dabei sind, die eine familiäre Hypercholesterinämie haben. Und übrigens, der GBA hat das ICVIC schon im Februar mit der Bewertung der Studienlage beauftragt. Die Ergebnisse sollen eigentlich im August 2024, also ziemlich bald, da sein. Und die sollten dann auch bei der Ausgestaltung der Kinderuntersuchungsrichtlinie berücksichtigt werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ICVIC da zu einer anderen Auffassung kommt als die USPSTF. Aber let's see, let's wait and see.
Das wäre ja mal die Breaking News schlechthin. IQWiG empfiehlt massenhaftes Lipid-Screening bei Kindern.
Ich glaube, dafür kennen wir beide A, das IQWiG zu gut und B, auch deren Arbeitsweise. Und die Studienlage gibt es meines Erachtens nicht her und das wird bei dem Bericht rauskommen.
Aber das ist ja auch schon, haben Sie quasi schon einen Cliffhanger gemacht. Wenn der Abschlussbericht vorliegt, dann gucken wir uns den mal an und dann können wir da ja mal genau reinschauen, was so die most recent evidence hergibt. Wir bleiben beim Check-up, weil das ist ja nun mal, das sind die zwei großen Aspekte im GHG. Jetzt waren wir bei den Kleinen, jetzt kommen wir mal zu den Erwachsenen. Da ist ja Stand zuletzt die Rede davon gewesen, dass man eben 3 sogenannte Herz-Check-ups für Erwachsene per Gesetz anbieten will. Und da schreibt die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Folgendes, ich zitiere das wieder, die DGK unterstützt ausdrücklich das Konzept von Gesundheitsuntersuchungen im Erwachsenenalter. Klammer auf, unter uns gibt es ja längst, Klammer zu. Um die Anwendung des etablierten und durch Leitlinien empfohlenen Score 2 evidenzbasiert zu erlauben, sollten diese Untersuchungen allerdings besser mit dem 40. Lebensjahr erfolgen. Dieses altersadaptierte Vorgehen würde besser die Evidenz auch in Bezug auf das ähnlich ausgelegte NHS Health Check Program und die beiden randomisierten Studien VIVA als auch DenCovers abbilden. In den beiden genannten randomisierten Studien konnte durch ein systematisches Gesundheitsscreening, insbesondere bei männlichen Erwachsenen unter 70 Jahren, das Sterblichkeitsrisiko gesenkt werden. Zitat Ende.
Falsch.
So. Falsch. Also Herr Scherer sagt direkt falsch. Ja. Da steigen wir jetzt direkt bei ein. Also wir haben jetzt hier 2 Arbeiten, die zitiert werden. VIVA und dann DenCovers. Und dann gibt's auch noch dieses NHS Health Check Program. Was ist daran falsch?
Ja, DenCovers zum Beispiel hat ein umfassendes Screening untersucht. Da waren Coronar-CT dabei, ohne Kontrastmittel, EKG, Aortenaneurysma-Screening, Blutdruckmessung, Cholesterin, Blutzucker und hat keinen signifikanten Effekt auf die kardiovaskuläre Sterblichkeit zeigen können. Und dieses Hauptergebnis, das finde ich in der Darstellung der DGK überhaupt nicht, in der Stellungnahme, die wir gerade diskutieren. Ebenso wenig, dass auch diese Studie sich nur mit Männern befasst hat. Stattdessen wird dann da eine selektiv vordefinierte Subgruppenauswertung der unter 70-Jährigen hergenommen, bei denen mit einer Hazard Ratio von knapp 0,9 eine signifikante Senkung der Mortalität beobachtet wurde. Und mit der Formulierung, insbesondere bei männlichen Erwachsenen unter 70 Jahren, wird dann fälschlicherweise suggeriert, dass auch positive Ergebnisse für Frauen und für über 70-Jährige vorliegen. Also mit dieser Studie lässt sich nicht belegen, dass Gesundheitsuntersuchungen, die über das, was in Deutschland schon etabliert ist, hinausgehen, einen Zusatznutzen haben. Und wohl wissend, das wurde, glaube ich, auch nicht zitiert, Herr Nössler, dass es auch jetzt schon einen IQWiG-Bericht gibt, der sich mit der Frage befasst hat, wer denn solche Gesundheitsuntersuchungen überhaupt in Anspruch nimmt. Und das sind eben in erster Linie die Arztgänger. Auch darüber haben wir schon häufiger gesprochen. Der Healthy Volunteer Bias, die Gesunden, die sich ihre Gesundheit bestätigen lassen wollen, die dies eigentlich bräuchten, mit sozialer Benachteiligung, schwierigen Lebens- und Gesundheitsverhältnissen, schlechten oder gesundheitsschädlichen Lebensgewohnheiten, all die werden da nicht erreicht.
Ich kann ja mal aus dem IQWiG-Bericht zitieren, den wir natürlich auch verlinken. Zu den Menschen, die seltener zum Check-up gehen, gehören Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status, Frauen und insbesondere Männer mit Hinweisen auf gesundheitliche Risiken bzw. die ihren Gesundheitszustand als mittelmäßig oder schlecht einschätzen, sowie Menschen, die zugewandert sind. Das heißt, wenn man dieser Aussage aus diesem IQWiG-Bericht von 24 folgt, dann gründen wir jetzt quasi neue Check-up-Untersuchungen, die diejenigen, die es bräuchten, sowieso nicht erreichen werden.
Genau.
Okay. Jetzt haben Sie im Prinzip, also wir reden hier über 2 doch große dänische Arbeiten. Ich meine, wir wissen, dass die Dänen Meister sind oder generell die Nordländer in solchen großen Arbeiten. Die DenCovers, die haben Sie schon auseinandergenommen und gesagt, nein, die passt so überhaupt nicht. Eher im Gegenteil zu der Aussage der DGK. Und wie verhält es sich mit der VIVA, mit der anderen Arbeit, die da zitiert ist?
da muss man sich mal überlegen, ob das Setting dieser Studie vergleichbar ist mit dem, was hier gefordert wird. Es wird ja hier also im gesunden Herzgesetz, aber auch von der DGK werden Screening-Untersuchungen in doch jüngeren Jahren gefordert. Die VIVA-Studie, die fängt überhaupt erst bei Personen, die das 64. Lebensjahr überschritten haben, an. Das heißt, bei 65, das waren Personen zwischen 65 und 74, also deutlich später praktisch als da, wo man mit den Gesundheitsuntersuchungen ansetzen will, dann waren das auch wieder nur Männer, die da eingeschlossen waren. Und die wurden gescreent auf Bluthochdruck, Bauchaortenaneurysma und periphere Arteriosklerose. Ja, und da hat man dann in den 5-Jahres-Ergebnissen eine statistisch signifikante Risikoreduktion um 0,6% gesehen. Wenn man sich dann in Figur 2 das mal ein bisschen genauer anguckt, dann sind auch die Linien extrem nah beieinander. Das heißt, wir reden hier um kleine Effekte, ja, statistisch signifikant, aber klein. Und dann aber auch in einer Population, die in dem Gesetzentwurf und auch in den Forderungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie so überhaupt nicht abgebildet ist. Auch hier passt die Referenz nicht so richtig zu den Forderungen.
So, jetzt könnten wir natürlich noch, Herr Scherer, uns ein paar weitere Fußnoten angucken. Nee, tatsächlich, die VIVA und diese Arbeit, das sind somit die letzten Fundstellen in dieser DGK-Stellungnahme. Das heißt, wir haben es jetzt eigentlich relativ gut umrundet. Ich will es mal ein bisschen zusammenfassen oder ich lege Ihnen mal was in den Mund und Sie sagen, ob ich mit der Suggestion erfolgreich war oder nicht. Wenn ich unser Gespräch jetzt rekapituliere, und das war schon für uns beide ein Akt, irgendwie da durchzukommen, Kraftakt kann man eigentlich sagen, wenn ich unser Gespräch und die Gedanken jetzt richtig wiedergebe, komme ich eigentlich zu der Erkenntnis, Herr Scherer, mit Fußnoten, Literatur, Vulgo, Wissenschaft kann man wunderbar Bullshit-Bingo spielen, um Politiker, um Parlamentarier schwer zu beeindrucken, weil am Ende liest das eh alles keiner, außer vielleicht Karl Lauterbach, der ja sowieso jede Studie kennt, oder?
Das beneide ich so an Ihrem Berufsstand, Herr Nössler, dass Sie sich eines Wordings bedienen können, wo wir Wissenschaftsnerds einfach nicht mitkommen, ja. Und was wir so nicht in den Mund nehmen dürfen. Aber ein wesentlicher Punkt fehlt ja. Den haben wir noch gar nicht adressiert. Und genauso oft diese Behauptung wiederholt wird, genauso oft muss man sie eigentlich auch widerlegen. Denn darauf haben Sie mich noch gar nicht angesprochen, auf die Eingangsthese. Die DGK.
Todesursachen.
Korrekt. Die DGK wiederholt ja in ihrer Stellungnahme genau dieselbe Eingangsthese, auf der auch das gesunde Herzgesetz aufbaut. Die Ausgangsbasis des Gesetzentwurfs ist, dass Deutschland bei der Lebenserwartung knapp unter dem europäischen Durchschnitt liegt und hinsichtlich der kardiovaskulären Mortalität besonders schlecht abschneide. Und dafür gibt es nach wie vor keine belastbaren Daten.
Das hatten wir ja schon ausführlich besprochen.
Ja, genau. Ich merke schon, Sie drängen in Richtung Ende dieser Episode. Aber man muss da nochmal drauf hinweisen. Also auch hier wurde für diese wichtige Eingangsbehauptung eine Literaturstelle verwendet, die diesen Beleg einfach nicht liefert, weil es einfach zu viele Limitationen gibt. Und wie Todesursachenstatistiken in Deutschland zustande kommen, darüber haben wir auch schon gesprochen.
Ja, aber Sie haben ja schon gesagt, Herr Scherer, also diese Arbeit, die da quasi seit einem Jahr kursiert, über die haben wir ja auch mal in einem Evidenz-Update gesprochen. Das ist The Underwhelming German Life Expectancy, European Journal of Epidemiology veröffentlicht. Können wir auch nochmal referenzieren. Aber Sie haben jetzt schon gesagt, eigentlich muss man die Dinge immer wiederholen. Und das Gesetzgebungsverfahren hat ja noch gar nicht begonnen. Stand jetzt ist der Plan, dass dieser Entwurf oder ein wahrscheinlich veränderter Entwurf am 21. August durchs Bundeskabinett gehen soll, dann beginnt ja erst das parlamentarische Verfahren. Und politisch Interessierte kennen das Strucksche Gesetz unseres ehemaligen Verteidigungsministers Peter Struck. Der sagte immer, ein Gesetz verlässt den Bundestag nicht so, wie es in den Bundestag hineingekommen ist. Das klingt so ein bisschen danach, Herr Scherer, das werden wir noch ein paar Mal thematisieren in den nächsten Monaten, oder?
Ja, und vor allem möchte ich an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags appellieren, was ich so in dieser Form noch nie getan habe. Gucken Sie sich das sehr genau an und befassen Sie sich auch mit der Degam-Stellungnahme dazu. Und vor allem gucken Sie sich mal an, was so nächste Woche noch alles rauskommt. Da wird dann eine Degam-Stellungnahme noch publiziert werden. Es werden sicherlich andere Stellungnahmen von anderen Verbänden noch folgen. Und dann gibt es, glaube ich, auch eine Ausgabe der Ärztezeitung, wo einiges nochmal thematisiert wird.
Am 8. August erscheint ein Pro und Contra zwischen DGK und Degam. Beziehungsweise, ich glaube, sogar am Mittwoch geht es schon online. Lesenswert, würde ich sagen. Lesenswert.
Wie gesagt, es geht hier nicht darum, wer die schönere Wissenschaft betreibt oder Recht hat. Und es geht hier darum, dass bestimmte Befunde aus der Wissenschaft in Gesetzesform gegossen werden sollen, beziehungsweise zu Handlungsempfehlungen führen sollen, die dann eine Gesetzesgrundlage bilden. Und die Methodik, mit der das hier gemacht wird, die ist nicht korrekt und nicht in Ordnung. Man kann sich über vieles streiten, wissenschaftlich streiten, danach vielleicht wieder ein Bier zusammen trinken. Aber in dem Moment, wo ein Gesetz draus wird, da hört der Spaß meines Erachtens auf. Und da muss es dann sehr genau sein.
Das ist ein schönes Schlusswort, Martin Scherer. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen durch. Was schätzen Sie denn, wie viele Fußnoten wir heute produziert haben für diese Episode? Also mal so Bauch, ich habe mitgeschrieben.
20, 30?
Ja, ziemlich exakt 30. Also wir sind nicht ganz so gut wie die Kardiologen, was das Fußnotenproduzieren angeht.
Ja, und vielleicht waren die auch selektiv, Herr Nössler. Genau. Aber im Grunde genommen, also da waren die NVL dabei, die AKDE, die USPSTF, das IQWiG. Also das sind schon alles Einrichtungen, die sehr systematisch arbeiten. Und es waren eben keine Einzelstudien, mit der wir hier heute oder ich eine bestimmte Argumentation in eine bestimmte Richtung bewegen wollte, sondern es waren systematische Literaturübersichten, die zum Teil oder zum ganz großen Teil einfach auch jetzt in der DGK-Stellungnahme gefehlt haben. Also warum kommt das IQWiG da nicht vor? Warum kommt die NVL nicht vor? Warum kommt die USPSTF nicht vor?
Also Herr Scherer, wir helfen doch gerne, wo wir können, oder?
Machen wir.
Sehr schön. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon der Cliffhanger gewesen. Wir helfen dann auch in der nächsten Episode wieder weiter, wo wir können. Der Rechercheservice Scherer meldet sich dann zurück. Ich würde sagen, an dieser Stelle mach mal Break. Vielen lieben Dank. Ich fand's wie immer interessant und lehrreich und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis zur nächsten Episode. Ahoi.
Mal sehen, ob das dann noch ein Sommerbarbecue ist. Ja. Bis dann. Okay. Tschüss.
Tschüss.